Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayroth.
Ein Yontif ist ein Feiertag. Eine Broche ist ein Segensspruch. Und eine Synagoge heißt schlicht und ergreifend Schul. Juden in vielen europäischen Ländern haben mal Jiddisch gesprochen. Heute gibt es das leider kaum noch. Stadtviertel, in denen man sich so verständigen kann, sind selten seit der Shoah. Doch in Antwerpen sprechen orthodoxe Jüdinnen und Juden immer noch auf Jiddisch miteinander. Eindrücke von Margalit Berger und Anja von Zizewski.
Nach dem Corona wird gedacht, vernommen.
Drei streng religiöse Juden oder Charedim unterhalten sich nach dem Morgengebet. Sie tragen Schläfenlocken und schwarze Kaftane und stehen vor einem Stiebel, einer der vielen kleinen Gebetsstuben im jüdischen Viertel Antwerpens. Auf der Straßenseite gegenüber erledigen religiöse Frauen ihre Einkäufe. In hochgeschlossenem Kleid und Perücke schieben sie Kinderwagen vor sich her, die mit Einkaufstüten behängt sind. Jiddisch ist die Umgangssprache hier. Und gleich um die Ecke ist die jiddische Krabbelgruppe. Kindergärtnerin Etty verteilt Eislollis an die Kinder. Gerade sind sie zurück von einem Ausflug auf die Straße. Heute stand Verkehrserziehung auf dem Programm und die Frage, wer das Fahrrad, das Velo, gesehen hat.
Wer hat gesehen ein Velo? Ich habe gesehen ein Velo?
Ja, ich
habe gesehen. Und wer hat das Velo gesehen? Ein Tati?
Ja.
Ja? Und was noch hat man gesehen?
Die Kleinen haben nicht nur den Tati, den Vater, auf dem Fahrrad gesehen, sondern auch ein Auto und einen Lastwagen. Die Kinder sitzen auf bunten Kissen und zeigen aufgeregt auf die Bilder an den Wänden. Unterschiedliche Fahrzeuge hängen dort, dazwischen Abbildungen der jüdischen Feiertage und hebräische Buchstaben in Großschrift. Die rund 20 Mädchen und Jungen lernen hier auf Jiddisch die religiösen Grundlagen kennen. Einer der wichtigsten Werte im Judentum ist Barmherzigkeit oder Chesed, sagt Leiterin Fanny Rosenbaum.
Lass mich sagen, also Chesed. Bei den Kindern ist es mehr, wir müssen aufpassen, nicht schlucken die Kinder, wir müssen nicht ziehen nehmen, keine Spielzeug, wir müssen machen Weile, als einer hat etwas getan, müssen wir warten sein, und so weiter.
Fanny will den Kindern beibringen, miteinander zu teilen und Konflikte friedlich zu lösen. Sie dürfen sich nicht schlagen, kein Spielzeug wegnehmen und wenn jemand was getan hat, muss er sich entschuldigen.
Aber Wetter, ja, sehr flink.
Mit 3 Jahren verlassen die Kinder die Spielgruppe. Viele von ihnen gehen dann in den Cheder, die Tora-Schule, die sich ein paar Häuser weiter befindet. Und auch hier läuft der Schulalltag auf Jiddisch ab, sagt Lehrer Naftali Moskowitz.
Man erklärt alles in Jiddisch. Die Chavarim reden zwischen sich in Jiddisch. Alle Zettel, was man geht daheim von den Eltern, ist in Jiddisch. Das ist die Sprache von der Cheder.
Lehrer und Kinder reden Jiddisch und auch die Zettel mit Informationen für die Eltern sind in hebräischen Buchstaben auf Jiddisch geschrieben, sagt Naftali. Er trägt die Alltagskluft der streng religiösen Juden. Weißes Hemd, schwarzer Anzug, auf dem Kopf eine Kippa aus schwarzem Samt. Naftali gehört zur Gruppe der Belzer Chassidim. Die Ursprünge dieser jahrhundertealten Gemeinschaft liegen in der heutigen Ukraine. Jiddisch zu sprechen, das verbindet Naftali mit seinen Vorfahren.
Ich meine, als eine von den Sibbes, was Menschen wollen, als ich sage, Jiddisch ist, sie will so bleiben, die Verbindung mit der friedigen Generation. Das heißt, die Seite, die ältere Seite, die Großeltern, alles wird gerade Jiddisch.
Jiddisch ist die Sprache der Seides und alte Seides, der Großväter und Urgroßväter. Und das ist auch der Grund, warum die Sprache für viele Menschen so wichtig ist. Jiddisch ist aber nicht nur eine Brücke in die Vergangenheit. Die Sprache hat auch eine wichtige Funktion im Hier und Jetzt. Sie verbindet die jüdischen Gemeinschaften in aller Welt. Hochburgen des Jiddischen sind neben Antwerpen auch New York, Jerusalem, Montreal und London. Wichtigster Treffpunkt sind Chassenes, also Hochzeiten, die oft mit Hunderten von Besuchern aus vielen Ländern gefeiert werden. Auf einer solchen Hochzeit hat auch Perry Heimann aus London ihren Mann kennengelernt.
Ich habe getroffen meinen Mann also. Mein Mann ist gekommen von Belgien, zu einem Chassene. Jetzt haben wir sich getroffen bei der Chassene. Und dann ist er gekommen zu mir in das Heim, aber ich bin schon gewesen verliebt in ihm. In einem Blick, also wie in der Masse, es ist gewesen gewaltig.
Wenig später hält der junge Belgier bei Perrys Eltern um ihre Hand an. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick, fast wie im Märchen.
Ich habe gestern gehabt schon 44 Jahre. In es ist herrlich, in sind wir noch verliebt. Also ich wieder tog, wo sind wir gestern gehabt.
44 Jahre ist das jetzt her und die beiden sind immer noch glücklich wie am Hochzeitstag. Perry ist eine imposante Erscheinung, groß, mit eleganter blonder Perücke, blauen Augen und vielen Lachfältchen. Für ihren Mann ist sie damals von London nach Antwerpen gezogen. Dass sie sich hier gleich wohlfühlte, lag auch an der jiddischen Sprache, die die englischen Freundinnen ebenso sprachen wie die belgischen.
So mit der englischen habe ich geredet Jiddisch. Und mit der belgischen Chavetes habe ich geredet Jiddisch und ich bin gleich gegangen zur Abendschule zu lernen Niederlands. Und ein halbes Jahr später habe ich geredet perfekt Niederlands, weil ich halt, wenn ich komme zu einem Land, darf ich kennen reden, der Sprache von dem Land.
Perry hat sich damals gleich in die Abendschule eingeschrieben, um Niederländisch zu lernen. Denn die Landessprache muss man beherrschen, meint sie. Auch ihre 5 Kinder sollten neben dem Jiddischen gutes Niederländisch sprechen.
Ich habe geredet mit den Kindern in Jiddisch, aber ich habe aufgepasst, also sollen kennen Niederlands.
Und auch ihre zweite Muttersprache, Englisch, hat Perry an die Kinder weitergegeben.
Habe ich geredet mit den Kindern in Englisch und er hat geredet mit den Kindern in Jiddisch. Also sollen verstehen, 2 Languages.
Wie Perrys Kinder lernen viele jiddische Muttersprachler im Lauf ihres Lebens mehrere Sprachen. Diese Sprachvielfalt verändert das Jiddische, das sich von Land zu Land unterscheidet. Lehrer Naftali Moskowitz macht das am Beispiel seiner Enkel in Amerika klar.
Meine eigentlich, wo sie in Amerika, in sie reden Jiddisch, in jedem 5. Wort ist Englisch. Der Busdriver trinkt von einer Bottle.
Wenn die amerikanischen Enkel Jiddisch reden, dann ist eigentlich jedes 5. Wort Englisch. Und auch das Antwerpener Jiddisch, für Naftali das reinste gesprochene Jiddisch, ist durch die Landessprache beeinflusst.
Unser Jiddisch, du in Antwerpen, ist noch der meiste reine Jiddisch. Aber mit der Zeit kommt auch heran nicht-jiddische Werte. Keiner weiß nicht, wieso man sagt Automat in Jiddisch. Und wieso man sagt Pinguin in Jiddisch. Das ist alles niederländische Werte, was es Aranen in sich sprach.
Niemand weiß, wie man Tomate auf Jiddisch sagt oder Pinguin. Das sind 2 Worte, die aus dem Niederländischen ins Antwerpener Jiddisch kamen. Wird die jiddische Sprache sich dadurch irgendwann selbst abschaffen, mit anderen Sprachen verschmelzen und verschwinden? Perry Heimann macht sich darüber keine Sorgen. Jiddisch lebt, sagt sie, in jüdischen Familien ebenso wie in chassidischen Stiebeln, den Gebetsstuben in aller Welt.
Ich meine, also man darf sich nicht sorgen, dass das hat weggehen, weil ins Gemme das eben für unsere Kinder, weil jeder rettet, alle jiddische Stiebe reden das.
Jiddisch ist für Perry die Mameluschen, die Muttersprache. Hier fühlt sie sich zu Hause.
Zu mir Jiddisch meint, das ist die Mameluschen, das ist von daheim. Und ich fühle mich komfortabel mit das. Und ich habe es sehr lieb.
Sie sind bei Deutschland von Kultur. Die Staaten Iran und Israel sind keine Freunde, gelinde gesagt. Denn Iran droht damit, Israel zu vernichten. Soweit die diplomatische Ebene und die diplomatische Katastrophe, muss man sagen. Doch es gibt jede Menge menschliche Verbindungen. Im Iran gibt es eine vergleichsweise große jüdische Gemeinde. Für den Nahen Osten ist sie groß. Und in Israel leben viele Jüdinnen und Juden mit iranischen Wurzeln. Zu ihnen gehört auch die Sängerin Liraz Chachi. Ihr neues Album ist in Tel Aviv und Teheran entstanden, denn Künstler aus Iran haben mitgewirkt und ihre Sounddateien nach Israel geschickt. Luigi Lauer.
Es war ein Schlüsselerlebnis, als Liraz, geboren 1978 in Tel Aviv, zu einem Filmfestival nach Los Angeles reiste. Sie traf auf eine riesige Gemeinschaft von Exil-Iranern, die ihre Kultur dort weit offener lebten als im Iran nach der Islamischen Revolution. Und offener, als es Liraz aus ihrer eigenen jüdisch-iranischen Familie in Tel Aviv kannte. Ein paar Jahre blieb sie in den USA und machte neben der Schauspielerei vor allem eines: Musik aus Iran sammeln. Zurück in Tel Aviv veröffentlichte sie 2016 ein erstes Album in der Muttersprache ihrer Eltern und Großeltern. Mit Folgen vor allem in Teheran.
Sie haben mitbekommen, dass da eine iranische Sängerin in Israel lebt, die Farsi singt, nicht Hebräisch, und die dazu tanzt. Ich verkörpere die Freiheit für sie, die sie in ihrem Land nicht ausleben können. Nach meinem ersten iranischen Album bekam ich unglaublich viele Rückmeldungen von Leuten, die gerne mit mir zusammenarbeiten wollten. Das lag wohl nicht zuletzt daran, dass es inhaltlich auch um die Unterdrückung der Frauen in Iran ging.
Because my Nas album speaks about a female oppression.
Sun, zu Deutsch Frauen, ist Liras zweites Album in Farsi und unterscheidet sich in einem entscheidenden Punkt vom ersten. Es sind dort auch Musikschaffende aus Iran zu hören. Nur, wie ließ sich das umsetzen, ohne die iranischen Mitwirkenden in Gefahr zu bringen?
Das genau war die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich davon zu träumen anfing, ein Album mit Künstlerinnen und Künstlern aus Iran zu machen. Ich bin sehr naiv an die Sache herangegangen. Mein Gefühl sagte mir, dass Israel und Iran keine Feinde sind. Ich hatte so viele Seiten bei Facebook und anderen Medien. Ich schrieb, Israel liebt Iran, Iran liebt Israel. Es bahnte sich eine tolle Zusammenarbeit an, doch von Zeit zu Zeit verschwanden einzelne Profile von Frauen, mit denen ich in Kontakt war. Von anderen erfuhr ich, dass sie schlicht Angst hatten und ihre Klarnamen nicht erwähnen wollten. Darum werden die Künstlerinnen auch nicht namentlich im Booklet erwähnt oder es sind Fantasienamen.
So konnte Liras verhindern, dass vor allem einige Frauen ihre schon eingesungenen Lieder wieder zurücknahmen. Die Stücke gingen per E-Mail und über Internetplattformen hin und her, bis sie schließlich fertig waren. Doch Probleme gab es auch in der eigenen Familie.
Irgendwann stand ich an einem Scheideweg. Als ich es meinem Manager und meinen Eltern erzählte, dass ich in Farsi singen möchte, sagten alle, bist du verrückt? Du hast doch so eine tolle Karriere hier. Schmeiß das nicht weg, indem du dich in so eine Nische begibst. Doch ich sagte, genau da will ich hin, in diese Nische.
You cannot mess it up. You're going to be in the niche. I said, yes, please. Please take me to the niche.
Da wird sie wohl auch bleiben. In Iran spielt man das Album überhaupt nur bei heruntergelassenen Rollläden. Und in Israel, sagt Liras, laufe ihre Musik wegen der Sprache Farsi allenfalls mal spätabends im Radio. Schade drum, denn bei den Texten verleiht Liras den iranischen Frauen eine Stimme, weil sie die in ihrer Heimat nicht öffentlich erheben können. Auf dem Album gibt es aber auch mehr, wie ein traditionelles Wiegenlied oder ein Gedicht des berühmten Mittelalterpoeten Rumi. Mit Fug und Recht kann man Sun ein Untergrundalbum nennen. Dafür hatte sich Liras auch den richtigen Produzenten ausgesucht. Uri Brauner-Kinrod, auch er aus Tel Aviv und vielen bekannt aus Bands wie Uso Bazooka oder Boom Pam, denen man zumindest anarchistische Tendenzen nachsagt. Und so liefert Sun auch noch den perfekten Sound für die vielen privaten, illegalen Partys in Teheran.
Er hatte sofort verstanden, dass ich für das Album einen Klang wollte, als sei es heimlich in einem Untergrundstudio aufgenommen worden. Es sollte Elektropop mit psychedelischen Momenten sein, die von den iranischen Instrumenten kommen. Der Sound sollte widerspiegeln, wie die Platte zustande gekommen war.
Same story how we did it, you know? Als
und damit zu einem Schluss, der sich anhört, als stamme er aus einem schlechten Drehbuch. Noch während der Arbeit am Album Sun bekam Liraz eine tragende Rolle in einem israelischen Fernsehmehrteiler angeboten. Und was für eine!
Ja. Actually, it's another dream that came true because
es war tatsächlich ein anderer Traum von mir, der wahr geworden ist. Diese Rolle der Mossad-Kommandeurin Yael, die eine junge Spionin auf ihre erste Mission nach Iran schickt. Ich kann mich ganz gut mit Yael identifizieren. Sie verließ Iran mit 16, kam nach Israel und war fortan mit der Frage konfrontiert, welcher Kultur sie sich zugehörig fühlen sollte. Es geht also sehr stark um Identität. Viele Fragen sind offen und sie spürt eine Art Revolution in sich selber, zumal sie sich in einem sehr männerdominierten Umfeld bewegt.
Sie hat diese Revolution in sich selbst und wie sie determined, because she's a woman in a very masculine world.
Ein Stück weit habe sie sich also selber gespielt, sagt Liraz, weshalb ihr die Rolle nicht schwer gefallen sei.
Yes, exactly. It wasn't really tough to work on this role.
Die Sängerin Liraz Chahi arbeitet mit iranischen Künstlern und singt auf Farsi. Zan heißt ihr Album und das bedeutet Frauen.